darf euch auch noch einmal ganz herzlich begrüßen. Wünsche euch und mir natürlich vor allem, nein, euch, einen gesegneten zweiten Advent. Danke, ja, danke von Herzen, gell? Ja, ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir uns hier versammeln dürfen. Und Herr, wir richten unsere Blicke zu dir hin, denn von dir kommt alles Heil und aller Segen und wir möchten dich um dein Erbarmen bitten, dass du uns ja nicht nur im Lobpreis, sondern auch jetzt in der Predigt begegnest und ja, durch dein Wort und durch deinen Geist in unsere Herzen redest. Amen. Ja, ich möchte einen etwas längeren Text lesen. Mir tut an dieser Stelle schon der Übersetzer leid. Der ist ein bisschen verwinkelt, dieser Text. Zwar habe ich mich ausnahmsweise mal an die Perikope gehalten, das ist die fortlaufende Predigtreihe in der evangelischen Kirche, was ich normalerweise nicht tue. Ich hatte den Text gelesen zu meiner eigenen Erbauung stillen Zeit und habe gedacht, wow, das kommt mir wirklich bekannt vor. Das ist ja die Zeit, in der wir leben. Ja, ich lese aus Jesaja 63, die Verse 8 bis Jesaja 64, 7. Jesaja 63, 8 bis 64, 7. Ich will die Gnadenerweise des Herrn bekennen, die Ruhmestaten des Herrn, nach allem, was der Herr uns erwiesen hat, und die große Güte gegen das Haus Israel, die er ihnen erwiesen hat, nach seinen Erbarmungen und nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Er sprach, fürwahr, mein Volk sind sie, Söhne, die nicht trügerisch handeln werden. Und er wurde ihnen zum Retter in all ihrer Not. Nicht Boten noch Engel, nein, er selbst hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seinen Erbarmen hat er sie erlöst. Und er hob sie auf und er trug sie alle Tage der Vorzeit. Sie aber sind widerspenstig gewesen. Sie haben seinen Heiligen Geist betrübt. Da wandte er sich ihnen zum Feind. Er selbst kämpfte gegen sie. Da dachte man wieder an die Tage der Vorzeit, an Mose und sein Volk. Wo ist der, der den Hirten seiner Herde aus dem Meer heraufführte? Wo ist der, der seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab, der seinen herrlichen Arm zur Rechten des Mose einherziehen ließ, der das Wasser vor ihnen spaltete, um sich einen ewigen Namen zu machen, der sie durch die Tiefen ziehen ließ, so sicher wie Pferde in der Steppe, die nicht stürzen. Wie das Vieh, das in das Tal hinabzieht, brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe. So hast du dein Volk geleitet, um deinen herrlichen Namen zu machen. Blicke vom Himmel herab und sieh von der Wohnstätte deiner Heiligkeit und deiner Majestät. Wo sind dein Eifer? Wo sind deine Machttaten? Die Regung deines Inneren und deine Erbarmungen halten sich zurück mir gegenüber. Denn du bist unser Vater. Denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, du bist unser Vater, unser Erlöser von alters her, das ist dein Name. Warum, Herr, lässt du uns von deinen Wegen abirren? Verhärtest unser Herz, dass wir dich nicht fürchten. Kehre zurück deiner Knechte, der Stämme deines Erbteils wegen. Für eine kleine Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Gegner haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind wie solche geworden, über die du von alters her nicht geherrscht hast. Sind zu solchen geworden, über denen dein Name nicht ausgerufen ist. Ach, dass du in den Himmel zerrissest und herabstiegest, so dass vor deinem Angesicht die Berge erbeben, wie Feuer Reisig entzündet, wie Feuer Wasser zum Wallen bringt, um deinen Namen kundzutun, deinen Gegnern, so, dass vor deinem Angesicht die Nationen erzittern, wenn du furchtgebietende Taten vollbringst, die wir nicht erwarten und die man von alters her nicht vernahm. Kein Ohr hörte, kein Auge sah je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Ach, dass du einen anträfest, der freudig Gerechtigkeit übt. Solche, die auf deinen Wegen an dich denken. Siehe, du zürntest, weil wir von jeher gegen dich gesündigt und mit dir gebrochen haben. Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt, und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufraffte, an dir festzuhalten. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns preisgegeben wegen unserer Sünden. Aber nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Und wir alle sind das Werk deiner Hände. Das ist ein Wort, ein Gebet des Propheten Jesaja. Gebetet, geschrieben in großer Not. Israel zwischen zwei Wegführungen. In großer Not, sie warteten auf die Hand Gottes. Ja, sie waren mutlos geworden. Und in dieser Situation betet Jesaja. Er erinnert den Herrn an seine großen Taten. Er demütigt sich und er bittet um das Heil unseres Gottes. Israel erlebte Befreiung, Rückführung. Aber das ist auch ein Textabschnitt, der sich letzten Endes im Kommen Jesu erfüllte. Ja, Jesus ist ja die Erfüllung all der großen Errettungstaten im Alten Testament. Endlich, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, vom Weibe geboren, unter das Gesetz getan. Weihnachten ist in der Tat auch eine Gebetserhörung Israels. Nun, Israel in Leid und in Not. Und in Not, da kommen Zweifel. Ist das überhaupt richtig, was wir hier glauben? Ist das alles Wahrheit, was wir bisher gehört haben, was wir verkündigt haben? Ist dieser Gott, ist unser Herr wahrhaftig der lebendige Gott, der mit uns ist? Oder ist unser Glaube ein Irrtum? Für mich ist das ein Thema, was ganz aktuell ist. Ich habe mit Geschwistern zu tun, die drohen vom Glauben abzufallen, die sich fragen, ob all das, was die Christenheit so lebt, erlebt hat, ob das wirklich alles wahr ist oder ob das nicht alles ein Irrtum ist. Aber es stimmt ja nicht. Es stimmt ja nicht. Der Herr ist real. Und die Bibel und auch die Kirchengeschichte, die sind ja voller hunderttausendfacher Zeugnisse des lebendigen Gottes. Wäre unser Glaube nicht wahr, dann wäre ja all das, was an Erweckungsgeschichten passiert ist, seit Ostern, dann wäre das ja alles gar nicht wahr. Aber so viel lügen kann man ja gar nicht. Es ist die Wahrheit. Wir lesen von den Glaubenshelden in Hebräer 11. Wir lesen in Jakobus von Elia, da heißt es, Elia war ein Mensch von gleicher Gemütsbewegung wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Elia nur als ein Beispiel. Denken wir an die großen Erweckungen in der Kirchengeschichte bis heute. Lasst uns nicht vergessen, was der Herr uns Gutes getan in unserem persönlichen Leben. Darum heißt es im Hebräer 12, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Es war mir eine Freude, den Geschwistern das sagen zu dürfen. Nein, wir wissen, wem wir unser Vertrauen geschenkt haben. Der Herr ist kein Irrtum. Wir haben eine Wolke von Zeugen. Wir haben unsere eigenen Bekehrungserlebnisse. Wunderbare Geschichten mit dem lebendigen Gott. Aber Israel ging es ähnlich. Und da kommt diese Frage: Wo aber? Ja, wo aber ist der, der den Hirten seiner Herde aus dem Meer heraufführte? Wo ist der, der seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab, der seinen herrlichen Arm zur Rechten des Mose einherziehen ließ? Wo ist er? Und diese Frage stellt sich auch heute. Wo ist dieser lebendige Gott, von dem wir in der Bibel lesen? Unsere Antwort müsste jetzt lauten: hier. Hier. Wo ist er, dieser lebendige Gott? Nun, was ist geblieben? Was ist die Bestandsaufnahme? Israel erinnerte sich an die Glaubenshelden vergangener Zeiten. Aber was ist heute? Was ist geblieben? Ja, Israel hat die Väter. Israel hat Traditionen. Und da stehen sie nun mit ihren Vätern und mit ihren Traditionen. Was nützen sie ihnen? Ja, lange Geschlechtsregister von Glaubenshelden. Was war damals den Israeliten geblieben? Sie hatten ja fast vergessen, wer sie eigentlich waren. Und auch wir stehen seit Ostern oft nicht anders da als Christenheit. Was ist geblieben? Was war den Juden geblieben? Die lebendige Gegenwart des Herrn war weg. Geblieben waren religiöse Formen. Hier und da Moral, wechselhafter politischer Einfluss, Kultur und natürlich Tradition und Erinnerungen. So nach dem Motto: ja, ja, so war es damals mal. Kaminerinnerungen. Ah ja, und dann natürlich die menschlichen Vorbilder. Die geistliche Ahnenreihe. Wie oft hat sich Israel auf die Väter berufen? Das hört sich gut an, ja, das hört sich fromm an. Ist aber eine Bankrotterklärung. Wenn man sich auf Menschen berufen muss. Wie oft hat Israel sich auf die Väter berufen, Mose und Abraham? Und treffend blickt Jesaja die Lage, der dann sagt: aber nun, Herr, du bist unser Vater, nicht irgendein Abraham. Ehre, wem Ehre gebührt, ja, Abraham. Aber Herr, du bist unser Vater. Da hilft uns kein Abraham. Was hilft uns ein Vater Mose? Herr, du bist unser Vater. Und wie stehen wir heute da? Als Christenheit. Dazu muss ich sagen, als westliche Christenheit. Der Klaus Güttler, das ist jemand, der für ProChrist verantwortlich ist. Ich war auf einem Seminar mit ihm. Der war in China. Und die Chinesen sind von uns Deutschen begeistert. Kann man gar nicht verstehen, ja? Doch, kann man. Ja. Nein, der war in China und die sind von den Deutschen begeistert. Und die erleben in China Erweckungen. Und die haben den Klaus Güttler gefragt und haben gesagt: bitte sag uns, was wir tun müssen, damit wir nicht so enden wie ihr. Ja, das ist mal eine Ansage. Ja. Die lieben uns, das ist nicht hochmütig, die erleben Erweckung, die sagen: wir wissen aber, dass das wahrscheinlich nicht immer so bleibt. Und die freuen sich über Luther, sogar in China haben sie das Reformationsjahr mitbekommen, habe ich kaum mitgekriegt. Ja, aber die Chinesen haben es mitbekommen. Und die sind voller Eifer und Liebe auch für uns. Und die sagen: bitte sag uns, hilf uns. Ihr habt die Erfahrung gemacht, dass wir nicht enden wie ihr Deutschen. Es ist schlimm, wenn man zum Sprichwort wird. Wie stehen wir heute da? Auch wir haben unsere Erinnerungen, Luther, ja. Wir haben unsere Väter. gerade jetzt in der Gemeinschaft, wo ich bin, nicht Gnadauer Verband, schwäbischer Pietismus und so weiter, wir haben so richtig so Schwarz-Weiß-Fotos Ahnenreihen. Wir haben unsere Tradition, wir haben geschichtsträchtige Bauwerke. Na, schaut euch die Kirchen an. Unsere Väter, biblische und kirchengeschichtliche. Aber was haben wir noch? Israel hat die lebendige Gegenwart Gottes verpasst. Woran liegt es? In Vers 10, da benennt Jesaja einen Grund. Er sagt, sie sind widerspenstig gewesen. Und widerspenstig ist mehr als Sünde. Widerspenstig, das hat was mit unserem Wesen zu tun. Bockig, unversöhnlich, murrend, klagend, selbst im Gehorsam noch unwillig. Das ist widerspenstig. Ebenfalls in Vers 10, da schreibt Jesaja, wir haben den Geist getrübt. Das hört sich ja beinahe neutestamentlich an. Damals war der Geist noch nicht einmal ausgegossen. Das war also damals so quasi das Gegenteil von charismatisch. Wie viel mehr da für uns, die wir im Zeitalter des Heiligen Geistes leben, wie viel mehr ist da Ehrfurcht angesagt? Ja, die damals kaum den Geist Gottes erlebt haben, die sagen, wir haben deinen Geist betrübt. Paulus beschreibt den Heiligen Geist als einen sensiblen und gar eifersüchtigen Geist, den wir nicht traurig, das ist eine Liebesgeschichte, den wir nicht traurig machen dürfen. Hier geht es um eine ganz zarte Geschichte. Und ich kann das sagen von mir, wenn ich auf der Kanzel stehe. Meiner Frau habe ich gesagt, du darfst mir immer glauben, wenn ich auf der Kanzel stehe. Nicht? Und an dem anderen arbeiten wir auch. Aber ihr dürft mir glauben, ich selber verhalte mich oft wie ein Holzhacker. Wie ein Holzhacker. Jawohl. Wie ein Holzhacker unsensibel. Nicht einmal ein Ohr bei Gott. Ich leihe ihm nicht mal ein Ohr. Geschweige denn hörend. Und dann als Krönung noch den Hochmut, den Stolz, dem Gott sogar in angekündigter Weise widersteht. Ja. Und die Israeliten, die nur einen Hauch des Geistes erlebten, die sagen, wir haben deinen Geist betrübt. Und wir können ihn jeden Tag erleben und laufen rum wie die Holzhacker. Wenn ich von mir erzähle, dann tue ich das immer nur, weil ich mich nicht traue, es euch zu sagen. Also in Wirklichkeit, ich war gar nicht gemeint. Was für ein Wahnsinn, so nahe ist uns Gott durch Jesus Christus gekommen. Er spricht uns an, er flüstert uns ins Ohr, ins Herz, er will uns erreichen und wir laufen rum, jetzt ist es raus, wir laufen rum wie die Holzhacker. Was ist die Folge? Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Da sagt Jesaja, wo ist der Unterschied zwischen uns, die wir nach deinem Namen benannt sind? Wo ist der Unterschied zwischen euch und uns? Und jetzt frage ich euch, sonntags, Domplatz oder zu irgendeinem Feiertag, die Scharen der Christenheit, wo ist der Unterschied zwischen uns und denen, die Gott nicht kennen? Würde jemand, ein nichtgläubiger Mensch, würde ein nichtgläubiger Mensch uns tatsächlich mit einem lebendigen Gott, mit einem lebendigen Gott in irgendeiner Weise in Beziehung bringen? Wo ist der Unterschied? Jesaja musste bekennen, wir Gläubigen, wir sind wie solche geworden, über die du von alters her nicht geherrscht hast. Wir sind wie solche geworden, über denen dein Name nicht ausgerufen worden ist. Es gibt ja furchtbare Lieder mit so schlimmen Texten, die verinnerlicht man beim Singen. Ja, und das kommt dann als Glaubensbekenntnis raus. Ihr Lieben, da gibt es den Spruch, ja, wir sind nicht besser als andere, wir sind aber besser dran. Was für ein blöder Spruch. Natürlich sind wir besser dran, aber wir sind nicht anders als andere, Ja, da kriegt man eine Identitätskrise. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Das ist eine lachhafte Frage, eine lachhafte Aussage. Ja, gibt es keinen Unterschied. Ja. Wenn es keinen Unterschied gibt, dann haben wir keine Botschaft. Wenn ich den Leuten zurufe und sage, lasst euch versöhnen mit dem lebendigen Gott. Und die sagen zu mir, wo ist denn der lebendige Gott? Du bist doch mit ihm versöhnt. Ja, dann habe ich keine Botschaft. Wo ist der, der den Hirten seiner Herde aus dem Meer herausführte? Wo ist der, der seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab? Fragt Jesaja. Ja, wo ist er? Woran unterscheiden wir uns von anderen? Es geht nicht in erster Linie um unseren praktischen Zustand. Es geht nicht in erster Linie um unsere Bemühungen. Es geht auch nicht in erster Linie um Moral oder Leistung, sondern es geht um die Gegenwart Gottes. Gott macht den Unterschied. Nicht wir selbst. Gott macht den Unterschied und um ihn geht es doch. In Zacharja 8,23, da lesen wir eigentlich das, ja, vom besten Beispiel für Evangelisation. Da heißt es, so spricht der Herr der Herrscharen. In jenen Tagen, da werden 10 Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen. Ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Und deshalb hängen sie sich an einen einzigen Juden und sagen, wir wollen mit, wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Das ist Evangelisation. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, könnten Leute auf die Idee kommen, sich an mein schönes Jackett zu hängen und sagen, Markus, wir wollen mit dir gehen, weil wir haben nämlich gehört, gesehen, gespürt, dass Gott mit dir ist. Könnte überhaupt jemand auf diese Idee kommen? Das ist die Kardinalsfrage. Auch zur Zeit des Neuen Testamentes. Da sagt Paulus, wenn jemand in eure Versammlung kommt, dann wird das Verborgene seines Herzens offenbar. Und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Stellt euch vor, da kommt einer in die Versammlung. Wir sagen nicht dem, dass Gott unter uns ist, sondern der sagt, hey, Gott ist unter euch. Die reale Gegenwart eines lebendigen Gottes macht den Unterschied. Und dabei geht es nicht zwangsläufig um spektakuläre Dinge. Aber wenn ich einen wirklich lebendigen Gott in meinem Leben habe, dann muss ich das auch mitbekommen. Also ich mindestens. Und eigentlich auch andere. In der Tat, manchmal ist es auch so, dass Gott zwar in unserem Leben handelt, wir es aber eben nicht mitbekommen. Das passiert auch. Was wollen wir tun? Was tat Israel? Was riet Jesaja dem Volk Israel? Vers 17. Warum, Herr, lässt du uns von deinen Wegen abirren? Verhärte es unser Herz, dass wir dich nicht fürchten. Also wendet Jesaja sich an Gott und sagt, du Gott, warum lässt du uns von deinen Wegen abirren? Warum verhärtest du unser Herz, dass wir dich nicht fürchten? Hier begegnet uns Furcht Gottes. Jesaja ist sich bewusst, dass alles von Gott kommt, sogar unser Glaube. Wenn ich morgen gläubig aufstehe, und das werde ich, der Herr sei gepriesen, wenn ich morgen gläubig aufstehe, dann ist das eine Gnadenerweisung des Herrn. Ohne den Herrn können wir nicht nur nichts vollbringen. Ohne den Herrn können wir nicht mal glauben. Ja, das ist das, was Paulus sagt im Philipperbrief. Er sagt, fürchtet Gott seine Person, denn er ist es, der Wollen und Vollbringen in euch bewirkt. Nein, hier spielen wir eine ganz kleine Rolle. Fürchtet Gott, denn er ist es, der den Glauben in euch bewirkt und euch darin bewahrt. Und das ist eine große Ehrfurcht vor Gott und die brauchen wir. Und dann sagt Jesaja weiter: Wir wollen sein wie solche, die auf deinen Wegen an dich denken. Das sind zwei Dinge. Wir können Gottes Werke tun, aber völlig ohne Verbundenheit mit Gott. Also ohne das Denken an Gott, ohne das Denken mit Gott. Wir können das Richtige tun und dabei an die Fußballergebnisse des Vortags denken, beispielsweise. Das bringt uns nicht weiter. Auf der anderen Seite, wir können Gott loben und preisen und seine Werke nicht tun. Das bringt uns auch nicht weiter. Sondern das muss eine Einheit sein. Das muss eine Einheit sein in unserem Tun und in unserem Denken, in unserem ganzen Sein. Gott will an unsere Person und wir müssen, wir sollen und wir dürfen uns darauf einlassen. Nein, Gott ist nicht mit unseren Werken zufrieden, sondern es geht an unsere Substanz. Lasst uns endlich Stille halten, wie der Liederdichter es sagt. Da gibt es dieses Lied: Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Während ich harre, nimm mich ganz hin. Ohne Person geht's nicht. Gott will uns an die Substanz, an die Person. Was macht die Christen einzigartig? Was zeichnet uns aus? Das ist es, was uns auszeichnet. Gott, der Lebendige. Wenn Gott nicht mit uns ist, dann erklingt alles, was wir sagen, wie ein Märchen. Und dann stellt sich die Frage, ist Gott mit uns? Und die Frage ist nicht, ist Gott für uns? Gott ist immer für uns. Wir sind geliebte Gotteskinder. Und Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass weder Hohes noch Tiefes, Mächte noch Gewalten, Gegenwärtiges noch Zukünftiges uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das ist wahr. Das bedeutet aber nicht, dass Gott mit uns ist in dem, was wir tun. Und das ist die entscheidende Frage. Ist Gott mit uns? Es geht nicht darum, dass uns alles gelingt. Es geht nicht darum, dass alles klasse ist, was wir tun. Es geht nicht um Erfolg. Im Gegenteil. Oft erweist sich Gott gerade in unserer Schwachheit als mächtig. Aber die Frage ist lebensnotwendig. Ist der lebendige Gott da? Ist er in meinem Leben? Ist er mit uns? Ist er anwesend in meinem Tun, anwesend in meinem Denken? Ist er anwesend in unseren Versammlungen? Und hier geht es nicht um Bekenntnisse. Zum Schluss, Paulus sagt, dass wir Gott, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, Paulus sagt, dass wir Gott viel, viel näher sind, als die Israeliten es jemals waren. Selbst viel näher als Mose, der strahlend vom Berg herunterkam. Ja, Paulus sagt, es ist nichts gegenüber dem, was wir haben. Es geht nicht um unsere persönliche Heiligkeit, denn die kommt aus Gott. Es geht nicht um unsere Werke, die kommen auch aus Gott. Es geht schlicht gar nicht um uns. Aber es geht um den lebendigen und handelnden Gott in unserem Leben und in unserer Mitte. Ansonsten wären wir schlicht so, wie Jesaja es beklagt. Wir sind wie solche geworden, über die du von alters her nicht geherrscht hast, über denen dein Name nicht ausgerufen ist. Ohne Glaube, aber es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, real ein Belohner ist. Auch für uns als Christen gilt das Wort Jesu: Wer mich sucht, der wird mich finden. Das, was uns auszeichnet, sind nicht wir selbst, sondern das Zeugnis der Nichtchristen über uns muss lauten: Was kein Ohr hörte, was kein Auge sah je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Das ist das, was Menschen über uns sagen sollten. Keiner ist wie euer Gott. Nie hat jemand von einem solchen Gott gehört, der an denen handelt, die auf ihn harren. Und deshalb wollen wir täglich und minütlich auf Gott warten. Warten in Nöten, warten im Dienst, wachten in unseren Beziehungen, wachten in unseren Fragen, wachten in unseren Gedanken, wachten in unserem Herzen auf die entscheidende Begegnung, wachten und auch erwachten. Und von dieser Erwartung, da spricht die Bibel in ganz unterschiedlicher Weise. Einmal voller Neugier. Da heißt es, da traten Griechen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war. Und sie baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Einmal im Bild der Verlobten im hohen Lied der Liebe. Da ist die Stimme meines Freundes, hat man Ausschau gehalten. Da ist die Stimme meines Freundes, siehe, er kommt. Auf meinem Lager in den Nächten, da suche ich den, den meine Seele liebt. Ich schlafe, aber mein Herz wacht. Da ist die Stimme meines Freundes, der anklopft. Der Psalmist, der drückt es folgendermaßen aus. Wie ein Hirsch lechzt nach frischen Wassern, so lechze ich nach dir, dem lebendigen Gott. Oder auch in der Not. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von woher kommt mir Hilfe? Das ist aktiv, ein aktives Schauen. Meine Hilfe, die kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der lieben Advent heißt Warten, das Warten des Gerechten. Wird Freude werden. Amen.